Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wertgeschätzt. Und auf diese Folge habe ich mich ganz besonders gefreut. Warum? Ich darf wieder einen Gast begrüßen. Das ist der Dr. Carsten Bange. Er wird sich auch gleich vorstellen. Und warum habe ich mich da besonders drauf gefreut? Weil zum einen vor meiner Gründung mit der Bimano habe ich mit der BARG schon immer zu tun gehabt. Wir haben uns immer Studien und Ergebnisse herangezogen, um halt auch zu schauen, was gibt es für Software-Systeme, was gibt es am Markt. Und über solche Themen möchte ich mit Carsten heute sprechen, aber es geht auch um das Thema Unternehmertum. Auch nochmal wichtig. Die BARG ist seit 25 Jahren erfolgreich am Markt. Dritter Punkt, den wir auch nochmal ansprechen wollen, wie läuft das eigentlich? Also es gibt ja auch ein paar kritische Stimmen bei solchen Marktforschungsinstituten. Gehen wir auch nochmal drauf ein, aber bevor ich jetzt zu viel verrate, herzlich willkommen, lieber Carsten.
Sven, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sehr gerne. Kannst du dich mal ein bisschen vorstellen, weil im Vorgespräch habe ich dir ja so mitgegeben, in unserem Kundenkreis, in dem Mittelstand, wo wir unterwegs sind, ist das nicht jedem geläufig. Also ich muss ja sagen, wir sind ja schon in einer Data-Bubble. Also auch mit den Organisationen, mit den Möglichkeiten. Du hast ja auch einen eigenen Podcast. Also den Kunden oder dem Klientel ist das immer nicht bewusst, was es da gibt. Es gibt die TDW, es gibt euch, es gibt noch andere Formate. Aber dann stell du dich doch mal kurz vor, was die BARG auch ist, damit wir mal so eine Eingruppierung haben und warum auch Kunden auf euch zukommen.
Ja, sehr gerne natürlich. Ja, ich bin Carsten Bange, habe vor über 25 Jahren die BARG gegründet, hat in dem Sinne mein halbes Leben natürlich sehr stark geprägt, bin also jetzt knapp über 50 Jahre alt und bin also eigentlich mein gesamtes Berufsleben nach der Promotion in der Wirtschaftsinformatik Marktanalyst gewesen. Und dass es das eben gibt und was die tun, ist tatsächlich nicht allen geläufig. Deshalb ist natürlich eine tolle Möglichkeit, das vielleicht auch mal kurz vorzustellen. Unsere und damit auch meine Mission ist es, Unternehmen in transparente Märkte transparent zu machen, also ihnen zu helfen, das zu navigieren. Navigieren heißt in dem Fall also zu verstehen, was gibt's da eigentlich für ein Angebot. Das ist die eine Seite. Das sind also mal primär jetzt in unserem Data- und Analytics-Markt sind das Softwareanbieter und Service-Provider. Und auf der anderen Seite ist unsere Rolle aber auch rauszuarbeiten, was funktioniert denn? Ja, was sind denn Best Practices? Was machen denn andere Unternehmen? Und diese beiden Seiten zu beleuchten, das ist unsere Aufgabe, damit letztendlich eine Hilfestellung zu leisten, um erfolgreich Software einzuführen, Daten besser zu nutzen, also letztendlich erfolgreicher zu sein im Unternehmen durch die Nutzung von Daten und ihrer Analyse.
Okay, da kann man ja schon sagen, dass ihr das Fundament eigentlich auch seid für die Digitalisierung. Wir sehen, oder ich merke das halt auch im Netzwerk oder auch bei unseren Kunden, viele stehen am Anfang, finden noch nicht die Orientierung. Also wie soll ich damit starten? Was gibt es überhaupt? Also ich muss persönlich sagen, der Markt wird ja immer undurchsichtiger. Also vor ein paar Jahren war es konsolidierter. Also es geht auch wieder ein bisschen dorthin, finde ich. Aber es ist sehr, sehr schwierig, bestimmte Themen einzukopieren. Jetzt ist meine Frage, wie kommt man denn da drauf, so ein Unternehmen zu gründen? Also was hat dich vor zig Jahren veranlasst, genau das zu machen? Also das muss ja irgendein Reiz gewesen sein.
Genau, also ganz ehrlich natürlich, es war nicht der große Masterplan, sondern wie immer oder häufig im Leben auch der ein oder andere Zufall dabei. Die Ursprünge der BARG liegen in den Aktivitäten an dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik hier in Würzburg beim Professor Thomé. Und was wir da gemacht haben, wir ist also eine Gruppe von Assistenten und studentischen Hilfskräften, war letztendlich ein Software-Testlabor zu bauen. Und die zugrunde liegende Idee, die, glaube ich, jedem auch irgendwie sofort eingängig ist, ist eigentlich sozusagen, es gibt doch diese Stiftung Warentest. Ja, und da hast du jemanden Unabhängiges, der aber nachvollziehbare Kriterien anlegt, um jetzt ein ganz bestimmtes Produktsegment oder Marktsegment sich anzugucken. Und da haben wir gesagt, damals heißt jetzt, wir reden über Mitte, Ende der 1990er Jahre, gab es eben wirklich einen Umschwung, sagen wir mal so etwas ältere, angestaubte DSS- oder MIS-Systeme wurden jetzt zu Business Intelligence. Das Thema OLAP hatte schon einen echten Aufschwung hinter sich, aber war sehr stark. Und man merkte aber, da tut sich was. Ja, es gibt nicht nur neuen Namen, sondern auch neue Systeme. Man hatte technische Veränderungen etc. Also, und das war das Marktsegment, was uns einfach interessiert hat, wo wir gesagt haben, lass uns da doch mal genauer hingucken. Dann gab es halt akademische Veröffentlichungen, wir haben Bücher geschrieben dazu und hatten dann aber die Idee, das ist ja alles schön, das so theoretisch sich immer zu betrachten, aber wir würden jetzt gerne mal besser verstehen, was eigentlich im Softwaremarkt los ist, weil da tat sich halt auch sehr, sehr viel zu der Zeit. Und wir würden das gerne dann auch im Sinne der Publikation dann Unternehmen transparent machen. Was wir glauben, das heißt, wir haben dann letztendlich Kriterien gebildet, haben gesagt, ja, wonach könnte man das eigentlich jetzt untersuchen? Was sind denn die wesentlichen Aufgaben etc.? Haben mit Unternehmen gesprochen, was macht ihr eigentlich damit, wofür braucht ihr das und so weiter? Und haben dann gesagt, gut, das ist unser Kriterienkatalog. Und dann der zweite wesentliche Punkt war, wir haben gesagt, wir wollen es aber auch selber in die Hände bekommen. Wir wollen jetzt nicht nur aufgrund von Beschreibungen im Internet oder Produktbroschüren, was auch immer, versuchen, das zu beurteilen, sondern wir wollen es wirklich in die Hand nehmen. Deshalb Software-Testlabor war ernst gemeint und das war übrigens damals, Anekdote, gar nicht so einfach, weil ich erinnere mich noch, ja, das, was ist ich, Arbor Aerospace, ja, also eine der damals absolut führenden OLAP-Datenbanken, kam auf über 20 Disketten. Ja, also die Installation selbst war wirklich Disc-Jockey, das hat irgendwie einen halben Tag gedauert. Und der Gag war, wenn du das nächste Programm installiert hast, war die Chance extrem groß, dass die anderen nicht mehr funktioniert haben, weil so irgendwelche DLLs überschrieben wurden, ja, irgendwas passierte dann da, ja, und das heißt also, dieses Software-Testlabor hat sich deutlich vereinfacht mit cloud-basierten Systemen heute, ja, das musst du eigentlich nur noch einen Zugang kriegen und dann kannst du es angucken, aber das ist geblieben, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur aufgrund von Anbieterbeschreibungen Software beurteilen, sondern das auch wirklich in die Hand bekommen. Oder, wo wir auch sehr viel Wissen generieren, ist, das beim Anwender selbst zu sehen. Das heißt, in der Tätigkeit, die wir haben, ist ja nicht nur jetzt quasi forscherisch, das zu beurteilen, damit also Studien zu schreiben, Vergleiche zu machen, sondern wir begleiten ja auch diesen Auswahlprozess und der endet sehr häufig im Proof of Concept. Und das ist für uns sehr, sehr spannend zu sehen, was passiert denn jetzt, wenn es quasi die Software auf echte Umgebungen trifft etc. Und wir sind auch qualitätssichernd teilweise dann noch mit dabei. Das heißt, wir sehen auch zum Teil eben, wie die Projekte weitergehen. Aber das, die Frage war zum Ursprung, wie kommt man auf die Idee? Das war also der Ursprung, Software-Testlabor, also diese Idee. Dann haben wir uns mit einem Verlag zusammengetan, haben die erste Studie geschrieben, aber auch mit dem Ziel, die wirklich auch zu verbreiten. Also es gab dann auch das erste Mal quasi nicht nur ein akademisches, sondern auch ein kommerzielles Interesse. Und das hat super funktioniert. Also die hat sich dann quasi ein paar hundert Mal verkauft. Und man hat gemerkt, ah, okay, also scheinbar gibt es einen Bedarf und es gab auch ein sehr positives Feedback und sehr schnell, das war übrigens schon zu der Zeit, als wir sozusagen in Anführungszeichen nur Bücher darüber geschrieben haben, haben sich auch die ersten Unternehmen gemeldet und haben gesagt, das ist total super, was ihr da macht, kommt bitte zu uns, weil wir haben natürlich noch unsere 50 eigenen Kriterien, unsere eigene Umgebung, unsere Anforderungen, testet die bitte auch mal ab, dass wir Sicherheit bekommen bei der Auswahl. Sodass dann also quasi der zweite Geschäftsbereich der BARC geboren war, neben eben diesem, was wir Research nennen, also da, wo wir veröffentlichen, Studien machen etc., sind wir eben beratend tätig. Aber immer vor der Implementierung, also bei diesen Phasen der Auswahl, der Strategiefindung, der Architekturdefinition. Und was jetzt an der Universität jetzt auch nicht so fern liegt, ist auch mal eine Konferenz zu organisieren. Und das ist dann quasi der dritte Geschäftsbereich auch der BARC geworden. Wir haben also im Jahr 2000 haben wir die erste BARC-Konferenz organisiert und hatten letztendlich die Idee von Anfang an, das auch als Verlängerung eigentlich der Studie zu tun. Also die Studie stand schon immer irgendwo im Zentrum der BARC und haben gesagt, naja, damals haben wir so Produktbeschreibungen geschrieben, die wurden dann manchmal 30, 40 Seiten lang, ja, mit Screenshots etc. Und das wurden also entsprechende Werke, ein paar hundert Seiten, wenn du da 15, 20 Anbieter beschrieben hast. Und dann haben wir gesagt, ja, das kann trotzdem nur einen gewissen Eindruck geben, wenn ich sowas lese und ein paar Screenshots, ein paar Bilder sehe, fände ich noch schöner, das jetzt live zu sehen, das System mal, wie es eigentlich dann funktioniert. Und deshalb haben wir gesagt, unsere Konferenzidee ist, die Anbieter einzuladen und denen zu sagen, zeig doch mal. Ja, und auf der anderen Seite natürlich die Studienkunden einzuladen. Jetzt, ihr habt es gelesen, ihr habt den Vergleich gesehen, aber jetzt könnt ihr es euch nochmal angucken. Und was sehr gut eingeschlagen ist, wir haben den Anbietern ein PowerPoint-Verbot gegeben. Wir haben gesagt, ihr kommt her, aber ihr müsst auch die Software zeigen. Und man war überrascht, für wie viele Anbieter das ein echtes Problem war. Zum Teil heute noch ist, ja. Das heißt also, zu sagen, ihr müsst ihr wirklich die Demo zeigen. Und alle eure Wettbewerber sind auch noch am gleichen Tag dran. Also ihr müsst auch auf den Punkt kommen, wo ihr eigentlich besser seid als der Rest. Und das ist eine echte Herausforderung.
Ja, es ist auch schwierig, direkt immer den Nutzen darzustellen, wenn ich die Software einfach im Bildschirm einfach habe. Sondern das ist ja, also ich klicke mich durch ein paar Fenster durch und dann, also man muss immer aufpassen, wen habe ich auch als Zielgruppe dort sitzen, sind es die Entscheidungsträger, Geschäftsführung, also damit ich nicht so technisch abdrifte. Also klar habe ich den ITler, der will das natürlich wissen. Ich finde, das ist immer so eine Gratwanderung, aber natürlich auch mega spannend. Hab trotzdem eine Frage. Ihr seid gestartet. Und in der Regel, wenn ein Unternehmen gegründet wird, zumindest war es bei uns so, was bei unserer Software-Idee war, wir wussten ja noch nicht so ganz genau, wer könnte die Zielgruppe sein. Wir kamen aus der Konzernwelt und mussten uns ja auch so ein bisschen ausprobieren. Ich habe aber rausgehört, bei euch war es ja relativ schnell klar oder ihr habt ein Angebot kreiert und der Bedarf wurde sofort geweckt. Das ist natürlich auch ein super Start für das Unternehmen und für die Gründung. Habt ihr denn oder kannst du eine Empfehlung auch für andere Gründer geben, wie man letztendlich vorgehen sollte? Also klar, Positionierung, Zielgruppe, aber bei euch, also ich fand jetzt zwar sehr viel Klarheit schon dabei. Das hörte sich sehr leicht an, aber ich kenne das in der Praxis. Steckt da verdammt viel Arbeit hinter.
Ja, natürlich. Und natürlich ist im Nachhinein immer alles viel klarer und logisch, hat sich ja, musste ja so sein, ne? War natürlich nicht so. Also es ist, glaube ich, natürlich viel Experimentieren auch dabei. Das hat sich ja auch schrittweise entwickelt. Ja, also diese Studie, die ja ein bisschen am Anfang stand, war ja gar nicht am Anfang. Davor stand ja schon eine lange Reihe von Publikationen. Man hat schon was geschrieben und hat da natürlich auch das erste Feedback irgendwo gesehen und bekommen. Also ich glaube, dass dieses Aufbauende war schon ein Element dabei, aber sicherlich auch das eine oder andere einfach mal auszuprobieren. Und das ist, natürlich muss man dann auch ein bisschen Mut haben und das ist ja theoretisch so, ja, dass man alles ja vorher testen kann und sollte und irgendwelche Interviews machen und Zielkunden und Zielmärkte bestimmen und sonst irgendwas. Faktisch haben wir das nicht gemacht. Ja, faktisch haben wir gesagt, wir glauben da jetzt dran und wir glauben, das könnte was werden. Und wenn nicht, ja gut, was hast du zu verlieren? Ja, also du hast jetzt viel Zeit investiert und das ist eigentlich dein Investment. Ja, ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie Millionen erstmal in Anlagen kaufen oder sonst irgendwas. Ja, also in dem Sinne, glaube ich, ist es jetzt auch nicht Harakiri, sondern ich glaube, es gibt Sachen, die kann man auch einfach mal probieren. Gerade wenn man wirklich dran glaubt, ja, dann kann man das machen. Und deshalb war auch das sozusagen das Risiko überschaubar. Was wir übrigens erst später gemerkt haben, die Kundschaft, also wer ist da hingekommen? Das ist ja klar, logischerweise Kern der ganzen Geschichte. Irgendjemand muss es ja kaufen oder annehmen. Waren Fachanwender stärker als Mitarbeiter aus den IT-Abteilungen. Und vor 20 Jahren war das ja auch noch stärker getrennt als heute, deutlich stärker.
Ja, das stimmt.
Und das haben wir aber gar nicht so richtig gemerkt. Das ist erst so ein bisschen später aufgefallen, als wir dann gesehen haben, sag mal, da waren ja irgendwie jetzt 60% Controller und Finanzleute auf der Veranstaltung. Ja, wo waren eigentlich die ITler? Und was wir damals gar nicht wussten, ehrlich gesagt, was sich aber dann herausgestellt hat, ist, wir waren in diesem Zeitraum, ich sag mal, irgendwo Ende der 90er Jahre, waren wir tatsächlich in einem echten Umbruch, dass nämlich sich die Fachbereiche ernsthaft mit dem Thema Software auseinandergesetzt haben. Das war also der Finanzbereich damals als Vorreiter, aber auch häufig Vertriebsbereiche, die gesagt haben, dieses ganze Thema Steuerung und Zahlen und Daten ist so wichtig für uns. Wir kümmern uns da jetzt selber drum.
Hat sich das heutzutage verändert? Das
ja, noch verstärkt.
Noch verstärkt. Also ich finde auch, es kommt die meisten, also weil, warum? Weil die Fachbereiche auch die höchsten Schmerzen haben. Das ist ja das meiste, was man ja auch immer merkt in den Gesprächen. Und gerade in größeren Konzernen kommt die IT meistens nicht hinterher, weil die so viele Themen haben. Und dann kommt die Initiative meist aus den Fachbereichen heraus. Und die suchen danach.
Genau, und das hat sich deutlich verstärkt. Das ist eine Entwicklung sicher der letzten 20 Jahre. Und die, was das noch verstärkt hat, war natürlich, sind zwei Effekte. Einmal, dass die inzwischen auch die Entscheidung fällen dürfen, also die Budgets auch da liegen. Das ist natürlich ein bisschen eine Governance-Thematik. Erlaube ich das im Unternehmen? Wer kauft hier eigentlich Software? Aber gerade Data und Analytics ist halt inzwischen so breit und so wichtig, und das brauche ich auch überall, dass ich halt die Idee natürlich schon habe, das auch im Unternehmen gesamthaft zu verbreiten. Und dann geht's vielleicht gar nicht groß anders. Das Zweite ist aber auch, mit vielen IT-Bereichen wurde und wird ja auch nicht unbedingt so umgegangen, dass die jetzt noch super innovativ sein können überhaupt, ja, oder sich so neue Themen annehmen. Wenn jahrelang eigentlich die Aufgabe ist, ihr müsst eigentlich nur kürzen, ja, oder das ist euer Job, ist mit weniger Geld die gleiche Leistung zu bringen, dann ist natürlich auch klar, dass mit neuen Themen es sehr schwer wird. Also mein Eindruck war auch häufig, dass da überhaupt keine Möglichkeiten mehr waren. Und ob ich das so will, ob das schlau ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber dass jetzt so eine Self-Service-BI-Welle vor 15 Jahren so stark entstanden konnte, war aus meiner Sicht auch dem geschuldet, dass sich da ja einen Bedarf aufgebaut hatte bei den Fachanwendern. Ja, haben wir gesagt, ich muss das jetzt selber machen. Ich kann nicht mehr auf die IT warten. Aber das musste nicht unbedingt in Form von IT sein, nach dem Motto, ihr seid zu blöd, zu langsam, ja, zu verschlossen von Innovationen. Das ist ja alles Quatsch, sondern die Wahrheit war einfach, die hatten überhaupt keine Möglichkeiten. Da gab es überhaupt keine Leute mehr, keine Mittel. Ja, wer soll es denn machen? Also zum Teil lag es auch daran.
Ja, spannend finde ich aber auch, wenn man bedenkt, wo ihr dann auch gestartet seid. Ihr hattet ja nicht die Möglichkeiten wie heute, ne? Also Thema Sichtbarkeit. Also wir haben ja durch die Social-Media-Kanäle deutlich mehr Möglichkeiten. Also gerade wenn, also ich komme noch ein bisschen auf das Unternehmertum, wenn Unternehmen jetzt starten, wenn ich es richtig anstelle, kann ich tatsächlich mit Beiträgen in meiner Zielgruppe Aufmerksamkeit erregen, wenn die Resonanz stimmt. Das hattet ihr alles. Also bei euch waren ja die Kanäle eingeschränkt und trotz alledem habt ihr es ja geschafft, euch nach und nach zu etablieren und genau euren Weg dann auch zu gehen.
Ja, wobei, also Geschwindigkeit, ja. Ich glaube, da hast du heute ganz andere Möglichkeiten. Ansonsten würde ich sagen, in den letzten 100 Jahren hatte jede Zeit ihre Medien und ihre Möglichkeiten. Ja, also das heißt, ja, ich sag mal was, ich schwenk mal um auf das Anbietermarketing. Also in der Zeit war es aus unserer heutigen Perspektive, glaube ich, sogar relativ einfach. Ja, also wenn ich jetzt was zu verkaufen hatte, ich musste im Grunde eine Seite in der Computerwoche buchen. Ja, und dann hatte ich schon eine ziemlich hohe Aufmerksamkeit in der IT-Zielgruppe. Ja, so. Das war also in dem Sinne, gab es schon Medien und auch Möglichkeiten, eben da Aufmerksamkeit zu erzeugen. Natürlich eingeschränkt, logisch, ja, von der Reichweite, von der Geschwindigkeit etc. Aber Medien gab es ja schon. Aber das ist ja eigentlich auch das Spannende, dass wir in diesen 20, jetzt 25 Jahren ja eigentlich diesen dramatischen Wandel in der Medienlandschaft hatten. Und auch wenn wir das zur Gründung gar nicht so formuliert hatten, ist es natürlich schon so, dass wir ja irgendwie auch ein Medium sind, ja, weil wir ja publizieren und in dem Sinne ja auch Teil davon sind. Und jetzt aus der unternehmerischen Perspektive ist es so, dass uns quasi in der Laufzeit ist uns ein Markt ist uns quasi vollständig weggebrochen. Und zwar ist das diese Studien. Die Studien haben wir am Anfang, ich weiß leider nicht mal ganz genau, ich glaube für, ich sag mal irgendwas, 990 Euro verkauft oder so. Und ich habe ja gesagt, die wurden gut gekauft. Das heißt also, Unternehmen oder Menschen, Unternehmen haben den Mehrwert erkannt und haben gesagt, ich gebe jetzt hier 1.000 Euro aus, aber ich gewinne einfach diese höhere Sichtbarkeit in der Softwareauswahl und die Information ist das auf jeden Fall für mich wert, weil ich eben x zigtausende von Euro Fehlentscheidungen vielleicht vermeide. Und das hast du halt heute nicht mehr. Du hast heute eine stark, aus meiner Überzeugung, stark verbreitete Auffassung, dass doch Information eigentlich kostenfrei verfügbar ist.
Ja, es gibt
oder
ja
auch, in etwas intransparenten Bezahlmodellen. Eigentlich muss ja immer irgendjemand zahlen, aber du erwartest ja schon heute, dass du mal eben googelst und dann hast du schon eine ziemlich gute Informationsbasis und bist jetzt nicht zwingend bereit, dafür sehr viel Geld auszugeben.
Gebe ich dir recht. Nachteil ist natürlich die Oberfläche. Also ich finde nicht, dass man, also klar, man findet die Informationen, muss sich die auch sehr mühselig zusammensuchen, zum Teil auf YouTube, im Netz, aber die sind sehr oberflächlich.
Ja,
und das ist ja das, was ihr, glaube ich, mitgegeben habt. Ne? Ihr seid ja wirklich, habt den Tiefgang ja auch gehabt.
Und genau.
Das geht natürlich.
Und trotzdem, absolut, aber trotzdem haben wir das Riesenproblem gehabt. Es gab viel zu wenig Leute, oder es wurden immer weniger, die bereit waren, dafür auch was auszugeben. Das ist einfach so. Ja, auch wenn die Alternative, da gebe ich natürlich recht, aus unserer Überzeugung natürlich auch überhaupt nicht gleichwertig ist. Ja, du kriegst nichts. Aber es geht ja darum, dass was die Menschen dann auch tun und bereit sind zu tun. Und offensichtlich hat sich das sehr stark verändert. Ich meine, wir hast ja die Veränderung der Medienlandschaft, ist ja, sieht man ja allerorten. Ja, also es war ein Riesenumbruch mit entsprechenden Konsequenzen. Also wir machen hier Teil unserer Konferenzen hier in einem großen Kongresszentrum. Das war mal eine riesige Hallen, wo früher mal Druckmaschinen standen. Ja, und die gibt's ja nicht mehr, weil einfach nicht mehr viel gedruckt wird, ja, oder nicht mehr so viel. Also man sieht's ja wirklich überall, was da passiert ist in den letzten 20 Jahren. Und da waren wir mittendrin, ja. Das, da bricht dir quasi sehenden Auges und sehr, sehr schnell. Es bricht dir quasi ein komplettes Umsatzsegment weg. Und das war dann schon sehr spannend. Und das Interessante jetzt war, dass durch diese Umwälzung in der Medienlandschaft sich aber durch den gleichen Entwicklung hat sich ein neuer Markt für uns aufgetan. Und zwar dadurch, dass die klassischen Medien weggebrochen sind. Ich habe ja gerade diese Computerwoche erwähnt. Das war ja das Leitmedium. Die haben ja auch extrem drunter zu leiden gehabt. Gibt es ja noch, aber natürlich nicht mehr in der Bedeutung und Größe, wie es damals war. Und so, jetzt hast du aber als Softwareanbieter, oder als jemand, der was verkaufen will, hast du genau das gleiche Problem. Die sind die klassischen Kanäle weggebrochen. Und heute muss ja im Grunde jeder Publisher sein. Jeder muss ja Content produzieren, um Sichtbarkeit zu bekommen. Ja, deshalb machst du ja auch hier einen Podcast. Das ist ja am Ende auch Content, sorgt für entsprechende Inhalte und Inhalte sorgen dafür, dass man gefunden wird, dass Google einen rankt, dass also man irgendwie was anzubieten hat und das auch gesehen wird. Also das ist ja die Realität. So, und jetzt sind wir quasi vom Verkäufer dieser Inhalte an den Leser, sind wir jetzt zum Verkäufer dieser Inhalte an den Anbieter geworden. Weil die jetzt wiederum brauchen Content, um genau diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, das heißt also jetzt, diese Studien, die wir machen, werden jetzt von den Anbietern gekauft, um wiederum Content zu bekommen, was sie dann nutzen können, für eben auf Webseiten Inhalte anbieten zu können, um einfach kommunizieren zu können, um auf LinkedIn mal einen Chart zu haben und nicht nur ihre Eigenwerbung, ja, und so weiter.
Ja, also es ist natürlich auch anstrengender geworden. Also du hast es ja auch gerade erwähnt, wir sind auch sehr stark vertreten, aber das hätte ich damals auch nicht gedacht. Also man ist ja ITler oder Wirtschaftsinformatiker und jetzt muss man auf einmal, wir sehen uns ja gerade, hier ist unser Videozimmer mit dicken Lampen. Also gestern hatten wir hier Besuch und er sagt, was macht ihr? Macht ihr jetzt Videoproduktionen? Also in die Richtung muss man ja tatsächlich denken, um halt auch eine gewisse Sichtbarkeit zu bekommen. Und das hat auch viel damit zu tun. Es reicht, finde ich, nicht mehr aus, nur ein Stück Software bereitzustellen, sondern die Persönlichkeit spielt halt auch nochmal eine Rolle. Sind die Menschen, die da für das Unternehmen arbeiten, wie ticken die, wie wirken die auch? Weil die Geschäfte halt, also es ist vorbei, dass man hier nach Funktionen geht, also reinen Funktionen, sondern man möchte das Gesamtkonzept verstehen. Also das ist zum Teil, wenn wir Projekte oder Aufträge gewinnen, ist das halt ein Gesamtkonzept und nicht mehr allein auf die Software zurückzuführen. Manchmal ist es sogar dem Entscheider egal, was mit der Software ist. Also die Komplexität, finde ich, ist ja auch nochmal gestiegen. Also wie kann ich denn als Entscheider genau wissen, was brauche ich und in welchem Umfang? Also die Preismodelle, Software as a Service, das macht es ja gerade nicht einfach für die Unternehmen.
Ja, aber das ist ja genau unser Ansatz und Wertversprechen und das ist ja das, wo wir dann helfen. Und der entscheidende Punkt ist eben, wir helfen auf Basis dieser Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit heißt eben, wir haben kein Interesse, eine Software zu verkaufen und wir haben auch kein Interesse, ein großes Dienstleistungspaket zu verkaufen, also die Einführung, die Implementierung dieser Lösung. Und das haben natürlich die meisten im Markt, die sich auch auskennen zu dem Markt. Ja, die, das sind ja schon die Experten logischerweise, die ich auch fragen kann. Nur die haben ja natürlich alle mehr oder weniger offenes Interesse, logischerweise, was sie jetzt dann am Ende aber eigentlich verkaufen wollen. Und unser Interesse ist an der Stelle eben auch offen. Aber das ist eben nicht, jetzt eine bestimmte Software zu verkaufen oder das möglichst große Projekt zu machen oder die Ressourcen auszulassen, die ich halt gerade habe, sondern es ist wirklich sehr stark nur dem Kunden verpflichtet. Und das muss er dann aber auch bezahlen. Das ist also dann, ja, das gibt es dann eben dann nicht mehr umsonst. Nur man hat halt dann diese Unabhängigkeit. Und das ist eben die Besonderheit, die wir in dem Markt anbieten können, genau durch diese Unübersichtlichkeit, auch Komplexität zu leiten, aber mit dem klaren Interesse, nur den Kunden da ein gutes, eine gute Empfehlung am Ende zu geben.
Okay, aber man muss ja dazu sagen, es gibt ja auch kritische Stimmen, also die dann sagen, dass solche Marktforschungsinstitute, ja, dass man sich da als Softwareanbieter auch einkaufen kann. Also zum Beispiel Gartner, da stehen immer die Klassiker oben drauf. Zum Teil kriegt ihr das ja auch mal zu hören. Also ich hatte im Vorfeld auch mit einigen gesprochen und sagen, ja, manchmal werden ja da auch Veranstaltungen gemacht, da kaufen die Softwareanbieter sich ja ein. Ob das so mit rechten Dingen zugeht, da haben wir ja auch im Vorgespräch auch mal darüber gesprochen und gesagt, das wollen wir auch mal aufklären, damit da auch mal ein bisschen Transparenz ist. Kannst du da nochmal einfach ein Feedback zu geben, wie ihr das handhabt?
Ja, absolut. Also das ist natürlich auch absolut wichtig, dass man da offen drüber spricht, weil ich habe es ja gerade schon dargestellt, tatsächlich ja auch die Anbieter bei uns was kaufen. So, und dadurch, sag mal, hast du natürlich zumindest mal eine Anbieter-Kunden-Beziehung. Und dass da eventuell Abhängigkeiten entstehen, wäre jetzt ja mal eine Befürchtung oder Vermutung, die man haben kann. Das passiert aber nicht. Aus mehreren Gründen. Das eine ist erstmal, ich sag mal, ethische Gründe. Ja, das heißt also, wir trennen natürlich die Bewertung von Lösungen, das machen die Analysten, von irgendwelchen kommerziellen Dingen, dass also jetzt ein Anbieter kommt und sagt, ich würde gerne auf eurer Veranstaltung ausstellen oder ich würde gerne so eine Studie haben, um da letztendlich mit Werbung zu machen oder sowas. Ja, das heißt, das ist absolut getrennt. Die Analysten sind völlig frei in ihrer Bewertung, wollen die übrigens auch sein und müssen die auch sein. Also das ist hat keine Abhängigkeiten. Was dann natürlich passiert ist, dass der ein oder Anbieter dann sauer ist. Ja?
Weil genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wenn da mal
natürlich.
Na klar, natürlich. Ne? Also das möchte man ja auch nicht, wenn dann halt solche Bewertungen.
Also
ein Wettbewerbsnachteil.
Ja, genau. Also das tut denen weh und verstehe ich auch. Aber dann ist unsere Antwort, ja, dann macht halt die Software besser. Ja, also das ist doch nicht unser Problem. Wir sind doch nur die es transparent machen und nachvollziehbar transparent. Ja, also die Kriterien sind klar. Ihr könnt von mir aus noch eine Diskussion mit uns führen, ob wir die richtigen Kriterien anlegen. Nur wenn wir uns einig sind, das ist das, was relevant ist für Unternehmen. Und dann ist es halt so, wie es ist, ja. Und dann müsst ihr euch vielleicht auch lieber da anstrengen. Und übrigens, die meisten haben das auch verstanden, ja. Also da, diese Diskussion hatte man am Anfang mal, aber das hat sich im Grunde erledigt. Das heißt, Anbieter akzeptieren das auch, dass es einerseits fachlich richtig gemacht wird und auch gründlich, was wir tun. Auf der anderen Seite, dass es aber auch keine Einflussnahme gibt, ja, weil die Anbieter haben ja die gleiche Sorge, dass ihr Wettbewerber irgendwie hier Geld rüberschiebt und dann besser bewertet wird. Das wollen die natürlich auch nicht. Deshalb ist denen auch klar, dass wir hier völlig unbestechlich sind. Ja, also wir nehmen kein Geld an von denen, wir wollen auch keine Partnerschaften oder sonst irgendwas, ja, und sondern wir sind nur dem Kunden verpflichtet. Und das verstehen die auch. Und tatsächlich sind die Bestechungsversuche extrem selten. Ja, gibt's manchmal. Aber es ist wirklich extrem selten, weil das, glaube ich, allen klar ist. Ja, das ist.
Naja, man muss
ich auch. Ich glaube auch, für uns ist auch ein tiefes Verständnis da, dass dieses die Basis unseres Geschäftsmodells ist. Also wenn da jemals irgendwas passieren würde, also irgendwas wirklich mal Krummes laufen würde, das wird doch eh irgendwann publik werden.
Genau, das ist doch klar. Hätte ich jetzt auch gesagt, das würde euch auf die Füße fallen und dann,
dann sonst ist hättet es vorbei. Ihr auch
nicht 25 Jahre Bestand, Punkt. Also
ja, und deshalb ist es von Anfang an so gewesen, das machen wir nicht, da sind wir sauber. Ja, Anbieter sind Kunden. Dadurch hast du natürlich ein gewisses Beziehung zu denen. Aber was wir auch machen, ist, wir achten sehr stark darauf, dass wir keine Abhängigkeiten bekommen. Und ich habe das wurde mir mal vorgeworfen, öffentlich in so einem Magazin, oder es wurde mal einfach geschrieben, so nach dem Motto, ja, irgendwie SAP und in Deutschland, und das ist doch klar, dass die SAP-freundlich sind. Ja, übrigens, die SAP sieht das genau anders, ja, die hält uns für extrem SAP-feindlich, ja, so, aber egal. Das ist einfach so typisch, ja, an dem Markt. Und und dann war das Anlass, mal nachzugucken, und es ist tatsächlich so, es gibt keinen einzigen Kunden bei uns, also auch keinen Softwareanbieter, der mehr als 1% unseres Umsatzes beitragen würde. Das heißt also, diese theoretische Drohkulisse nach dem Motto, ich bin doch hier, ich komme doch zu jeder Tagung bei dir, ich kaufe doch jede Studie, ja, und wenn du mich jetzt nicht gut bewertest, dann kaufe ich nichts mehr bei dir. Das gab es uns tatsächlich auch schon mal so eine Diskussion. Ja, also da bin ich extrem gelassen. Da sage ich einfach, dann mach das, das ist euer Problem. Ja, du tust mir nicht weh. Natürlich tust du mir ein bisschen weh. Ja, ja, aber ich bin nicht bereit, für irgendwie 0,5% meines Umsatzes den Kern meines Geschäftsmodells aufzugeben. Da verzichte ich lieber auf die 1.000 Euro. Ja, ja, also das ist dann gut. Das, wie gesagt, es gibt's extrem selten, es gibt's aber tatsächlich hin und wieder mal. Und dann ist es nicht so, dass da irgendjemand auch irgendein Drohpotenzial überhaupt hätte, das uns dann quasi in der Existenz bedrohen würde. Und das sorgt dann wieder für eine gewisse Gelassenheit auf der Seite.
Ja, danke, dass du da so offen mit umgegangen bist, auch das mal aufzuklären, weil es ist ja eigentlich auch ein heißes Thema, ne? Also das belastet ja, wenn man sowas hört, das ist ja, streitet ja so ein bisschen auch aufs Unternehmen ab, wenn sowas kommt. Und deswegen fand ich es halt auch heute nochmal wichtig, dass wir da gemeinsam drüber sprechen. Und das klingt alles sehr plausibel. Und ich fand es auch nochmal spannend zu hören. Und dann kann man schmunzeln. Ich musste dann halt auch immer, wenn man das so ein bisschen hört, immer ein bisschen schmunzeln. Aber ich habe mir dann, man kann sich das aber auch denken, muss man ja klipp und klar sagen, wenn das irgendwie rauskommt, in irgendeinem Ansatz, dann ist das Unternehmen ja gefährdet. Punkt. Und das kann man sich ja überhaupt nicht erlauben.
Nein, das machen wir nicht. Und unsere Branche ist nach wie vor ein Dorf. Ja,
also die ist sehr klein. Also wir haben eine kleine Bubble. Man kennt sich wirklich und man sieht sich auch immer zweimal. Das muss man auch bedenken. Also egal, ob Mitarbeiter, wenn ich mal im Unternehmen bin, man wird sich im Leben immer mal wieder treffen, auf einer Veranstaltung oder über andere Kunden. Also das muss man sich bewusst machen, wie man miteinander umgeht. Und ist schon sehr, sehr wichtig.
Absolut. Ich habe übrigens jetzt zwei relativ neue Mitarbeiter, die schon Sprecher oder Teilnehmer auf der ersten Barg-Tagung waren. Das heißt also, total witzig, dass also genau solche Kreise schließen sich da. Aber eben, damals war ja ganz groß die MES AG, und da war der eben Stefan Sechsel mit dabei, der ist inzwischen Analyst bei uns, und ganz neu ist da Roland Hölscher zu uns gekommen, den kennen auch viele, der eben lange bei Argplan war, und insofern ist es einfach nur ein Beispiel dafür, ja, wie sich hier doch die gleichen Menschen über eine lange Zeit eigentlich in einem Ökosystem da bewegen.
Ja, das befruchtet sich ja auch gegenseitig, muss man ja klipp und klar sagen. Ne? Also zum Beispiel an Andreas Wiener von BioIDI, mit dem hatte ich ja auch vor kurzem den Podcast, da gehen ja auch einige jetzt in dem Bereich auf, die ja vorher im Angestelltenverhältnis waren. Also da entsteht ja auch was ganz Spannendes. Und die haben sich ja auch kennen sich ja auch seit Jahren. Also das ist ja auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man da auch hat. Ne? Mhm. Ja, vielen Dank für die Ausführung. Jetzt meine Frage. Konzern versus Mittelstand. Ihr seid ja meiner Meinung nach eher an größere Unternehmen, also oder eure Zielgruppe. Im Vorgespräch ist ja so ein bisschen rausgekommen, was ich so berichtet hatte, dass der Mittelstand ja noch nicht ist einfach so. Der Mittelstand, mit dem wir zu tun haben, der ist da definitiv noch nicht. Wir sind da in den Anfängen, was das Thema BI Analytics betrifft. Das heißt, die haben immer noch sehr, sehr viele manuelle Prozesse. Die Datenquellen steigen extrem. Also wir haben jetzt nicht nur noch kaufmännische Bereiche, sondern wir gucken auch schon Richtung Produktion, Thema Energiemanagement. So langsam kommt auch das Thema Nachhaltigkeit auch bei denen drauf, ESG. Wie ist das bei euch? Also da würde mich mal interessieren, sind die Konzerne aus deiner Sicht besser aufgestellt als der Mittelstand?
Das ist eine vielschichtige Frage. Ich würde gerne erstmal mit diesem Vorurteil aufräumen, BARG macht nur was mit groß oder ist nur für große Unternehmen. Das ist natürlich nicht wahr, sondern die Aufgabe, die wir hier haben, die ist letztendlich, glaube ich, oder ist sicher für alle wertvoll, die sich in irgendeiner Form mit dem Thema auseinandersetzen. Und auf eine Bark-Veranstaltung zum Beispiel zu gehen, das gibt's ab 0 Euro, ja, also je nach Veranstaltung. Und auch unsere Publikationen sind ja häufig, wir machen ja auch viel frei verfügbar, aus übrigens diesem, genau diesem Medienthema, dass ja auch wir gefunden werden müssen, etc. Ja, also insofern glaube ich, dass auch mittelständische Unternehmen schon sehr viel Wert von uns bekommen, ohne jetzt riesig zu investieren, was ja häufig so ein bisschen auch das Hemmnis ist an der Stelle. Also das vielleicht nur ganz kurz dazu.
Ich meinte es eher, sie kennen euch nicht oder sie kennen zum Beispiel anderen. Ist halt der, also ein Beispiel, wir haben eine Bäckerei bei uns im Kundenbestand und die Geschäftsführerin, mit der hat man dann auch sich ausgetauscht, auch von euch berichtet oder von der TBI. Und das war alles nicht bekannt. Und sagte, ja, ich bin zwar auf Instagram unterwegs und bleib mal bei so einem Exit-Tipp hängen. Aber sowas ist mir noch nie in dem Newsfeed irgendwie erschienen. Und das wollte ich damit mitgeben, dass es eigentlich noch eine Möglichkeit gibt, diese Leute zu erreichen. Aber nicht mit den Begrifflichkeiten, mit denen wir uns unterhalten. Also Data Mesh oder Data Vault. Damit würde man die überhaupt nicht bekommen, weil sie da nichts mit anfangen können. Das ist auch so ein bisschen unter den Experten manchmal auch so, dass wir uns zu sehr manchmal in dieser Technik verlieben, sondern wir müssen aber auch manchmal mehr den Nutzen rausstellen, sodass das halt auch Nicht-ITler besser verstehen, was kann denn dazu beitragen, wenn wir halt BI oder Analytics tatsächlich richtig und oder die Datenkultur. Deswegen hast du ja auch deinen Podcast ja auch so genannt, Data Culture. Aber die können mit diesen Buzzwords einfach nichts anfangen. Also das wollte ich so ein bisschen mitgeben und deswegen seid ihr da vielleicht bei einigen noch nicht sichtbar?
Ja, absolut. Also da stimme ich sogar, ich stimme dir in allem zu, was du gerade gesagt hast. Ja, also das, dieser Techie-Talk, sage ich mal, ist ein Phänomen. Und auch wir oder ich bin davon sicherlich nicht ganz frei, auch wenn man immer wieder sich versucht, da dran zu halten. Oder ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von deutschen Fachbegriffen, das extrem schwer ist in unserem Markt, ja, und so weiter. Also das ist aber auch da. Und Sichtbarkeit ist natürlich auch ein Riesenthema. Ja, es ist da. Wir sind am Ende auch nicht so groß, haben auch nicht unlimitierte Marketingressourcen. Und auch da stimme ich dir zu, dass die Sichtbarkeit der Bar, gerade bei mittelständischen Unternehmen, könnte besser werden. Also gar keine Frage an der Stelle. Jetzt zur inhaltlichen Frage. Mhm. Wenn man sich anschaut, was gemacht wird, glaube ich schon, dass größere Unternehmen tendenziell weiter sind, haben aber auch viel, viel mehr investiert in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sogar. Aber tatsächlich sehen wir doch häufig irgendwie fortgeschrittenere Systeme, fortgeschrittenere Anwendungen etc. Was, glaube ich, aus der Historie kommt, aber vor allem auch mit dem Thema Investitionen.
Okay. Wenn wir mal ein bisschen reingucken, jetzt auch so von der Vielfalt an Möglichkeiten auch an Softwareanbietern, wie ist denn deine Meinung zu dem Thema Automatisierung versus manuelles Vorgehen? Also ich erlebe es tatsächlich, wir haben eigentlich das schwarz-weiß, also die Unternehmen, die auch die Kapazitäten haben und das Glück haben, die Fachkräfte zu haben, die haben Lust darauf, solche Systeme eigenständig aufzusetzen. Andere Unternehmen wiederum, die halt weniger Ressourcen haben, aber auch nicht das Know-how, könnten halt mit Automatisierung, also klassische Data Warehouse-Systeme aufzubauen, eigentlich wesentlich mehr Geschwindigkeit aufnehmen, aber auch wirklich in die Umsetzung kommen. Wie siehst du das? Wie positionieren sich da bestimmte Anbieter? Also konkret ein Beispiel, ich nehme jetzt mal die Snowflake. Top-Datenbank setzen wir ja auch ein. Wir sind sehr zufrieden damit, aber der Mittelstand kann da nichts mit anfangen. Warum? Weil es ist eine Datenbank, die muss ja gefüllt werden, die muss mit Leben auch gefüllt werden. Da müssen ja bestimmte Prozesse etabliert werden, da tun die sich einfach schwer. Wie ist denn euer Eindruck jetzt gerade am Markt? Wo geht der Trend hin? Insbesondere, wenn wir da auch hingucken, alle wollen ja auf den KI-Zug auf, aber dafür brauche ich ja auch einfach Daten. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass die Unternehmen eigentlich nicht so gut aufgestellt. Die Daten sind sehr zerstreut im Unternehmen, die Herausforderungen steigen und durch das Thema Nachhaltigkeit, was die nächsten ein, zwei Jahre kommen wird und auch gesetzlich ja verpflichtet ist, wird es ja nochmal herausfordernd sein, aber einerseits natürlich auch eine Chance für die Unternehmen. Aber wie ist deine Einschätzung?
Mhm. Das war jetzt ein ganzer Haufen Fragen.
Ja, ich weiß, aber du kannst ja nur ein paar rauspicken.
Genau. Also ich glaube, deine erste Frage ging tatsächlich auch so ein bisschen in die Richtung Insourcing versus Dienstleister oder quasi externe Ressourcen, weil das tatsächlich eine Frage ist, die ich häufiger bekomme und die für Unternehmen gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also was mache ich selbst und was kaufe ich zu letztendlich? Und da gibt es eine klare Empfehlung. Ja, ich brauche diese Kompetenz intern. Alle, die ich kenne und die versuche, gibt es immer wieder zu sagen, ja, das ist so schwer, Leute zu finden und sowieso mühsam und so weiter und so weiter. Das kann ich mir doch alles wunderbar einkaufen. Die sind in aller Regel nicht glücklich mit dieser Entscheidung nach einigen Jahren. Aus verschiedenen Gründen gehen wir jetzt vielleicht nicht im Detail drauf ein. Aber das heißt, ein gewisses Maß an Kompetenz intern ist aus meiner Sicht absolut nötig. Und ja, das tut manchmal weh, die überhaupt zu finden und zu halten und so weiter. Aber das ist doch der nachhaltigere Weg nach vorne. Die externen Ressourcen brauche ich natürlich auch. Ja, ich brauche immer an verschiedensten Stellen, und AI ist eigentlich ein super Beispiel dafür, brauche ich Know-how, was ich intern nicht habe, was ich vielleicht auch entweder nicht so schnell aufbauen kann oder ich brauche vielleicht auch gar nicht so viel. Und das Zweite ist, ich brauche häufig auch einen Flexibilisierungsmechanismus. Ja, ich habe halt häufig schwankende Anforderungen und kann natürlich nicht auf Vorrat einstellen oder sowas. Ja, das heißt also, es gibt schon auch eine gute Rolle für externe Provider da. Also am Ende geht es um diese Balance zu finden aus intern und extern. Jetzt war deine Frage aber auch Richtung Software gemünzt. Ne?
Also genau, es gibt ja viele Anbieter.
Ja.
Und da auch mal die Frage, wo ist denn jetzt so ein bisschen der Trend zu sehen? Also aus eurer Sicht, wo entwickeln sich Anbieter jetzt auch hin? Ja. Wie positioniert man sich? Gibt es
da euch? Also die, vielleicht trennen wir mal eher etwas etabliertere Bereiche, also Dinge, die schon seit 10, 20 Jahren angeboten werden, und vielleicht neuere Themen, wo insbesondere jetzt ja eigentlich AI, also KI-Systeme, besonders spannend sind. Wenn wir uns den etablierten Markt angucken, dann rede ich im Grunde über den Aufbau von Data Warehouses oder ähnlichen Systemen, ob es jetzt eben Lakehouse ist oder ähnliche Dinge, und letztendlich dem Aufbau eines BI-Systems, ja, also im Sinne von Reporting, Dashboarding, Datenanalyse zu ermöglichen etc. Ich glaube, was wir erstmal schon feststellen können, ist, dass diese Systeme doch insgesamt deutlich einfacher geworden sind in der Benutzung. Das fängt schon am sozusagen Deployment an, also die webbasierte, also auch cloudbasierte Nutzung ist natürlich schon mal einfacher, als wenn ich erstmal anfangen muss, Hardware zu kaufen etc.
Also das Thema, was du ganz am Anfang gesagt mit den Disketten, das kenne ich auch noch. Ich musste ein SAP Business Object dann immer mit CDs installieren. Das haben wir Gott sei Dank nicht mehr. Das ist ja schon ein großer Fortschritt.
Absolut. Ja, aber überhaupt eben Verfügbarkeit von Software und Geschwindigkeit etc. Dann aber auch natürlich Einfachheit in der Bedienung hat sich ja auch weiterentwickelt. Also gerade in etablierten Bereichen, wenn ich mir jetzt, was ich, ein Power BI, Click, Tableau etc. angucke, ja, das ist natürlich schon deutlich anwenderfreundlicher geworden. Also da kann ich schon mehr mit anfangen. Im Bereich des Datenmanagements, wo wir ja alle wissen, eigentlich der Hauptteil der Arbeit liegt an der ganzen Geschichte, hat sich auch etwas getan. Wenn ich mir jetzt so Data Warehouse Automation Werkzeuge angucke oder auch alles, was ich an Software eigentlich nutze in dem Umfeld, ist tendenziell schon weniger Handarbeit nötig. Ja, es gibt also mehr Unterstützung in der Software. Und das ist natürlich dann auch die Aufforderung, die auch zu nutzen, ja, also zu gucken, was ich da machen kann. Aber es bleibt immer natürlich noch die Anpassung an das individuelle Modell des Unternehmens, ans Geschäftsmodell, aber auch die Daten. Ja, ich muss natürlich mein semantisches Modell bauen etc. Also es wird immer ein Teil Handarbeit dabei auch bleiben irgendwo. Und der nächste Schritt, den wir gerade sehen, was wir äußerst spannend finden, ist eigentlich jetzt die Überlegungen, die es gibt, mit generativer AI da vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. Ja, man sieht auch schon so Prototypen, die eigentlich ganz spannend sind. Wie stark das dann wirklich funktioniert, sehen wir dann wie immer bei neuen Sachen. Aber ja, wenn du da viele Aufgaben so im Datenqualitätsmanagement hast, wo du eigentlich viel so Matching machst und guckst, ja, ist das ähnlich und solche Sachen, da hast du natürlich mit solchen textbasierten System, wo generative AI heute ja eigentlich ist, tatsächlich interessante Möglichkeiten. Oder es gibt jetzt ja erste Prototypen, das Datenmodell und das auch die Semantik aufzubauen. Ja,
da sind wir auch gerade dran, weil das mega spannend ist, da nochmal Performance reinzukriegen. Also so das macht gerade wirklich Spaß. Also das muss man klipp und klar sagen. Die technischen Möglichkeiten, die man jetzt hat, sich damit zu beschäftigen oder beschäftigen zu dürfen, das ist schon wirklich klasse. Ja. Da kann man sicherlich nochmal Geschwindigkeit reinholen.
Genau, und du reduzierst aber auch den manuellen Aufwand. Ja. Das war ein bisschen deine Frage.
Ja,
das
genau.
Ist also das geht tendenziell runter, weil natürlich auch da ein Effekt eintritt. Ja, wir haben Technologie, die ist erstmal etabliert und dann wird letztendlich weiter optimiert und es wird auch vereinfacht. In dem KI-Bereich, da sind wir natürlich deutlich jünger eigentlich. Also auch wenn er, muss natürlich immer sagen, ich uralt ist. Ja, tatsächlich meine Diplomarbeit 1998 ging um Data Mining. Also es war also alles, und es war damals schon alles andere als neu. Aber jetzt haben wir natürlich rein softwareseitig doch neue Möglichkeiten. Und da ist natürlich, spielt gerade so ein bisschen die Musik. Und da hast du eigentlich ist es eigentlich ein Kontinuum, aber aus meiner Sicht kannst du so drei wesentliche Bereiche unterscheiden. Das eine ist, du hast sehr viel Handarbeit. Ja, also der ist ein bisschen natürlich jetzt übertrieben, aber sagen wir so, der klassische Data Scientist nutzt sehr gerne Open Source Tools wie Python oder R oder andere Dinge und baut dann. Ja, das ist irgendwie Handarbeit erstmal. Und es gibt auch eine Fraktion, die vertritt übrigens die festen Meinung, dass KI Softwareentwicklung ist. Das ist also eine spannende Diskussion übrigens. Ja, und dann hast du quasi Werkzeuge, mit denen du was baust, ja, individuell. So, dann hast du natürlich auch noch die Möglichkeit, alles zu programmieren, also völlige Individualentwicklung zu machen. Ja, das ist dann vielleicht so ähnlich, weil auch da werden ja häufig dann wieder Werkzeuge eingesetzt. Also da ist vielleicht ein bisschen schwimmend, aber erstmal ist Individualentwicklung. So, auf der anderen Seite des Spektrums hast du Standardanwendung. Du kaufst also eine Lösung. Ja, und das kannst du im KI-Bereich eigentlich nur machen, wenn du das relativ stark einschränkst. Ja, aber da gibt es zum Beispiel für Handelsunternehmen die Absatzprognose. Ja, da gibt es also Standard-Software für und die kann ich auch kaufen und dann habe ich quasi eine feste Lösung. Das ist dann ein bisschen die Diskussion Build versus Buy. Und im KI-Bereich, was total spannend ist, eigentlich, dass es auch eine Mitte gibt, dass du also Komponenten hast. Ja, und das sind zum Beispiel vortrainierte Modelle. Ja, also ich gehe jetzt auf einen Hyperscaler-Marktplatz und kriege halt alle möglichen Services, die ich dann zum Beispiel einbauen kann in meine Lösung. Und da tut sich halt extrem viel und das ist wahrscheinlich sogar auch der Bereich, wo sich sehr viel tun wird. Also Beispiel jetzt diese Large Language Models, ja, also der nächste Evolutionsschritt wird ja wahrscheinlich auch sowas sein, dass ich jetzt eine Spezialisierung bekomme für Branchen, für Funktionen oder ähnliches. Und das sind dann wiederum auch Bausteine, die ich dann nutzen werde in irgendwelchen anderen Anwendungen. Ja, also das heißt, ich glaube, wir haben diese drei Bereiche und das kristallisiert sich langsam so ein bisschen raus und die Standardisierung wird tendenziell höher. Ja, also wir gehen tendenziell weg von der Individualentwicklung, weil sich eben da auch dann Softwaremärkte rauskristallisieren.
Ja, also kann ich bestätigen. Also zweites Beispiel, wo ich das auch noch sehe, ist Datenbereitstellung, also das Thema Data Storytelling. Da finde ich, hapert es noch bei einigen. Was mache ich jetzt aus den Daten? Wie kann ich wirklich Maßnahmen ableiten und damit mit KI-Ideen mal zu arbeiten, Vorschläge zu erarbeiten, mal zu sehen, okay, wir haben Abweichungen, was bedeutet das eigentlich, um da Hilfestellung zu geben? Also damit beschäftigen wir uns auch aktuell. Und da, glaube ich, kann man auch nochmal einen Hebel mitgeben für die Endanwender, die vielleicht nicht so tief drin sind. Damit, also die Grundidee, die wir zum Beispiel verfolgen, oder ist, wir sehen ja in den Unternehmen, die Ressourcen sind vielleicht nicht zur Verfügung oder das Know-how ist nicht ausgiebig, dann wäre das wirklich hilfreich, wenn solche Tools das Ganze so ein bisschen unterstützen. Sodass dann halt auch, ich will sie nicht Branchenfremde nennen, aber dass dann halt auch andere die Möglichkeit haben, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, dass man da viel schneller reinkommt, als wenn ich mich jetzt komplett als Data Scientist da bewege. Das sind vielleicht auch Möglichkeiten zukünftig, um schneller was aus den Daten herauszuziehen.
Absolut. Ja, also das, ich glaube schon, gebe ich dir recht, dass da noch Bedarf ist. Und auch da ist natürlich jetzt spannend zu sehen, was mit generativer KI passiert. Weil, ja, ich kann Bilder erzeugen, ich kann Charts erzeugen. Das soll in den nächsten Versionen dieser Systeme sicherlich noch besser werden. Übrigens generell ja der Umgang mit strukturierten Daten, das sind ja momentan eigentlich gar nicht drauf gebaut oder dafür trainiert worden. Und das ist, glaube ich, dann super spannend jetzt für die ganze Data- und Analytics-Szene, was eigentlich dann nochmal passiert, wenn sozusagen ja GPT-5 dann auch sagt, ja, wir können nicht nur Texte, sondern wir sind auch hier mit strukturierten Daten mal trainiert worden. Also das, glaube ich, wird super spannend. Aber generell, du kriegst einen natürlichsprachigen Output, du kannst natürlich sprachigen Input geben Und du hast ein System, was auch zu gewissen Grad Reasoning machen kann. Ja, also das kann auch eine gewisse Logik abbilden. Und du kannst mit dem Ding auch Bilder erzeugen lassen, auch Geschäftsgrafiken etc. Das gibt ja schon mal eigentlich so ein bisschen die Bausteine für ein neues User-Interface.
Ne? Ja, definitiv. Also wirklich spannend zusammengefasst. Wenn wir jetzt zum Ende kommen, Carsten, was plant ihr als nächstes? Ihr seid ja nicht gerade untriebig. Was gibt's jetzt noch dieses Jahr zum Ende des Jahres von euch zu sehen von der BARC? Weil dann könnten wir das in die Shownotes packen, wenn du möchtest.
Sehr gerne, sehr gerne. Also wir machen noch einige spannende Veranstaltungen. Das sind ja immer so die am sichtbarsten Dinge, die wir tun. Jetzt kurzfristig das Data Mesh Event. Das erste größte, speziell zu dem Thema, und ich habe auch die Jean-Marc Degani gewinnen können, bin ich ein bisschen stolz drauf. Ja, das ist auch das erste Mal, dass sie hier im deutschsprachigen Raum spricht. Und genau, das machen wir also Ende September. Dann haben wir das Data Festival Online. Das ist ja Data Festivals, genau Richtung KI, AI Use Cases ist das unsere Veranstaltung. Das ist immer im Frühjahr in München, aber wir machen eine Online-Veranstaltung. Und dann haben wir noch was für den Finance-Bereich. Das ist ja einer unserer Kernzielgruppen auch. Da machen wir die Digital Finance and Controlling mit zwei Schwerpunktthemen. Das einmal ist das Thema legale Konsolidierung. Super speziell, aber es tut sich wahnsinnig viel. Ja, SAP hat ein neues Werkzeug, neue Player im Markt etc. Also auch sehr, sehr spannend. Und ESG. ESG Reporting ist natürlich das heiße Thema gerade. Sehr viele Unternehmen beschäftigen sich damit. Und das ist auch eine Online-Veranstaltung, also relativ einfach dann teilzunehmen. Da machen wir noch einige Studien, auch zum Beispiel zum Thema, wie generative AI jetzt BI-Systeme verändert. Genau das, was wir gerade besprochen haben.
Ja, finde ich mega spannendes Thema. Also da können wir gerne nochmal aufgreifen, weil wir uns da, wie gesagt, auch intern mit beschäftigen.
Sehr gerne. Und wir beschäftigen uns sehr stark mit dem ganzen Thema Datenplattformen, die sich ja auch stark verändern. Auch die Marktdynamik verändert sich gerade. Du hast gerade Snowflake erwähnt, das ist ein Player. Aber auch die Hyperscaler sind ja nicht gerade untätig. Ja, da tut's, also das heißt, das Thema Datenplattformen, wie die sich verändern, die Märkte sich da gerade verschieben, ist auch ein spannendes Thema für uns.
Also man kriegt ja raus, arbeitslos werden wir alle nicht, ne? Alle, die mit Daten zu tun haben in dem Kontext, also es werden spannende Jahre werden. Also Carsten, ich muss mich ganz herzlich bei dir bedanken, das war eine ganz, ganz tolle Interviewfolge. Ich würde am liebsten noch länger machen, aber das würde dann jetzt den Bogen überspannen. Also dafür herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast einiges vor der Brust und vielleicht schaffen wir das ja nochmal in den nächsten Monaten nochmal zusammenzukommen und vielleicht das eine oder andere Thema ein bisschen tiefer zu beleuchten. Also an dieser Stelle herzlichen Dank nochmal und genau, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und dann gibt es bald wieder die nächste Folge.
Danke, Sven. Tschüss.
Tschüss.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.